Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Bundesinnenminister Friedrich will als Konsequenz aus der rechtsextremen Terrorserie ein Zentralregister über gewaltbereite Neonazis einführen. Polizei und Geheimdienste von Bund und Ländern sollen dort ihre Informationen zusammenführen. Vorbild ist die Antiterror-Datei für Islamisten. Justizministerin Neuthäuser-Schnarrenberger steht dem Vorhaben allerdings skeptisch gegenüber. Am Freitag wollen Bund, Länder und Sicherheitsbehörden über das weitere Vorgehen gegen Rechtsextremismus beraten. Heute wurde bekannt, dass die Thüringer Terrorgruppe möglicherweise auch Politiker im Visier hatte.
In den Trümmern des Zwickauer Hauses, das die Terroristin Beate Z. in Brand gesteckt hatte, fand die Polizei einen USB-Stick mit möglichen Anschlagszielen. Ausländische Einrichtungen stehen auf der Liste, aber auch zwei Bundestagsabgeordnete, Jerzy Montag von den Grünen und Hans-Peter Uhl von der CSU.
Ich war erschreckt, bestürzt und empfinde das bis heute als beklemmend.
Ich denke auch jetzt noch darüber nach, warum gerade ich.
Um rechten Gewalttätern schneller auf die Spur zu kommen, will der Bundesinnenminister den Austausch von Informationen zwischen Verfassungsschutz und Polizei verbessern. Dafür soll ein bundesweites Zentralregister eingerichtet werden.
Jetzt geht es darum, all diese Hinweise auf solche rechtsextremistischen Täter oder Verdächtige in einer Datei zusammenzuführen, um so einen automatischen Abgleich von Daten zu ermöglichen.
Doch beim Koalitionspartner stößt dieser Vorschlag auf Skepsis. Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger bezweifelt, dass eine zentrale Datei zur Aufklärung der Mordserie beigetragen hätte.
Wenn man gar keine Informationen hatte, dann helfen auch neue Dateien nicht weiter, weil man dann ja in diese Dateien auch nichts wird einstellen können.
Erneut werden auch Forderungen laut, die von der Justizministerin ebenfalls abgelehnte Vorratsdatenspeicherung einzuführen.
Es wäre sehr interessant auszuwerten, mit wem die Rechtsterroristen in den vergangenen 6 Monaten telefoniert haben und mit wem sie Mails ausgetauscht haben. Das würde die Möglichkeit geben, dieses Netzwerk rasch aufzudecken. Genau das können wir nicht. Die Daten sind alle gelöscht worden, weil es keine Vorratsdatenspeicherung gibt.
Am Freitag in Berlin wollen die zuständigen Minister von Bund und Ländern in einer Sondersitzung über mögliche Konsequenzen aus der Terrormordserie beraten.
Niedersachsen hat bei früheren Ermittlungen im Zusammenhang mit der Thüringer Neonazi-Gruppe schwere Versäumnisse eingeräumt. Es geht dabei um den mittlerweile festgenommenen mutmaßlichen Terrorhelfer Holger G. Der heute 37-Jährige stand bereits 1999 unter Verdacht, ein Komplize der Neonazi-Gruppe zu sein. Er war deshalb in Niedersachsen überwacht worden. Der Verfassungsschutz stufte ihn aber lediglich als Mitläufer ein und legte den Fall zu den Akten.
Es sind schwere Versäumnisse, die Niedersachsens Innenminister und der Verfassungsschutzpräsident am Morgen verkünden. Denn seit heute ist klar, der Geheimdienst hat vor Jahren ein entscheidendes Detail offenbar so falsch bewertet, dass Holger G., gegen den vorgestern Haftbefehl erlassen wurde, quasi unbeobachtet blieb und nur als Randfigur der Szene galt. 1999 kam aus Thüringen die Anfrage, Holger G. in Hannover zu observieren, wegen konkreter Bezüge zu den Rechtsterroristen, wie es damals schon hieß.
Es bestand damals der Verdacht im Herbst 1999, dass Holger G. hier eine Kontaktperson in Niedersachsen aufsuchen sollte, um mit der die Frage zu erörtern, ob man nicht irgendeinen ausländischen Kontakt in Erfahrung bringen könnte, um die 3 damals schon abgetauchten Rechtsterroristen ins Ausland zu bringen.
Die niedersächsischen Verfassungsschützer observierten ihn 3 Tage ohne konkretes Ergebnis. Dann aber passierte die Panne. Denn der klare Bezug zum Rechtsterrorismus, er würde hier nicht weiter verfolgt.
Man hätte die Polizei informieren müssen, den Staatsschutz informieren müssen. Und ich glaube, dass man auch auf jeden Fall die Einstufung von Holger G. hätte ganz anders machen müssen. Vor allen Dingen hätten diese Daten dann auch gespeichert werden müssen, sodass man dann anschließend in der Zukunft auch entsprechende Bewertungen hätte vornehmen können.
Wurde die Neonazi-Szene insgesamt unterschätzt und dies über Jahre?
Es gibt Hinweise auf weitere Helfer und Unterstützer. Es gab ein Netzwerk. Wir wissen noch nicht, wie groß das Netzwerk ist. Aber es muss jetzt exakt ermittelt werden, wer dazugehört.
Aus Ermittlerkreisen heißt es, die Ausmaße des Terrornetzes seien kaum abzusehen und das Bekanntwerden weiterer Pannen nicht auszuschließen.
Zur rechtsextremen Mordserie zeigt das Erste um 22.45 Uhr eine Sondersendung mit dem Titel Brauner Terror in Deutschland. Weitere Hintergrundberichte und ein Interview zum Thema finden Sie auch auf tagesschau.de. Das Bundeskabinett hat Änderungen bei der Renten- und bei der Pflegeversicherung beschlossen. Der Rentenbeitragssatz sinkt vom 1. Januar an von derzeit 19,9 auf 19,6% des Bruttoeinkommens. Der Beitragssatz zur Pflegeversicherung soll von 2013 an um 0,1 Prozentpunkt erhöht werden. Zudem verständigte sich das Kabinett auf eine verbesserte Versorgung von Demenzkranken schon vom kommenden Jahr an.
Für Horst Müller ist die Laubsägearbeit mehr als ein Vergnügen. Für den 89-jährigen Bewohner des Katharinenhofs in Berlin ist es seine Demenztherapie. In der Pflegeversicherung ist dafür kaum Geld da, doch das soll sich ändern. Der Gesundheitsminister will, dass Demenzkranke besser versorgt werden. Weil die oft noch körperlich fit sind, sind sie in keiner Pflegestufe.
Die kriegen ja gar keine Leistung, obwohl viele Menschen, wie ich es ganz persönlich bei meinem Großvater erlebt habe, trotzdem stark pflegebedürftig sind, weil sie dement sind.
Geplant ist auch, dass Versicherte Leistungen auswählen können aus dem bisher starr festgelegten Pflegekatalog. Ganz nach ihren Bedürfnissen. Das ist auch dem Koalitionspartner CDU wichtig.
Es soll auch alternativen Angebot geben, wo ich flexibel Zeiten und auch Leistungen einkaufen kann, wo manchmal auch Betreuungsleistungen, Spazierengehen etwa drin sein können. Das ist ja heute gar nicht möglich.
Die Opposition spricht von einer Mini-Reform. Sie fordert, dass Pflegebedürftigkeit neu bewertet werden muss.
Wir brauchen einen Pflegebedürftigkeitsbegriff, der in den Vordergrund steht. Was kann ein Mensch noch leisten? Wie gesund ist er noch? Und nicht einen Pflegebedürftigkeitsbegriff, wo eine Minutenpflege dokumentiert wird.
In der ersten Hälfte des kommenden Jahres soll es erstmals bessere Leistungen für Demenzkranke geben.
Ein Jahr hat die Koalition an diesen Eckpunkten gearbeitet. Kein großer Wurf, kritisieren die Sozialverbände und fordern vom Bundesgesundheitsminister weitreichendere Reformen. Alles andere ginge zulasten der Pflegebedürftigen und deren Angehörigen.
Italien hat eine neue Regierung. Der ehemalige EU-Kommissar Monti übernahm das Amt des Ministerpräsidenten offiziell von Silvio Berlusconi, der am Wochenende zurückgetreten war. Monti wurde zugleich als Finanz- und Wirtschaftsminister vereidigt. In seine Regierungsmannschaft berief er parteilose Fachleute. Sie sollen schaffen, was Politikern bislang nicht gelang, das Vertrauen der Finanzmärkte in das hochverschuldete Land zurückzugewinnen.
Noch etwas unbeholfen mit der Frage befasst, wo steht denn mein Stuhl? So wurden heute Nachmittag Italiens 16 neue Minister, darunter 3 Frauen und endlich auch Italiens neuer Ministerpräsident Mario Monti vereidigt. Er übernahm zugleich das Wirtschafts- und Finanzressort. Seinem Kabinett gehören nur parteilose Fachleute an. Vor seiner Vereidigung hatte Monti diese Entscheidung begründet. Die Nichtteilnahme von Politikern an dieser Regierung hilft eher der Arbeit, als sie zu behindern. Dadurch wird sie im Parlament stärker verwurzelt und bei den politischen Kräften wird vielleicht sogar Streit verhindert. Die neue Regierung Monti ist vor allem sein Werk. Staatspräsident Giorgio Napolitano hat in dieser Krise stets energisch gehandelt. Und seit heute sollen diese Ministerinnen und Minister Italien aus der Krise führen. Für ihn aber, für Silvio Berlusconi, war diese Fahrt zur Amtsübergabe seine letzte Dienstfahrt. Auch seine 26 Minister sind seit heute im Ruhestand. Und so ist seit heute Abend nicht mehr Silvio Berlusconi, sondern Mario Monti, Hausherr im römischen Palazzo Chigi, dem Amtssitz des Ministerpräsidenten. Traditionell wird zur Amtsübergabe eine kleine Glocke übergeben und so die neue Regierungszeit eingeläutet. Und die Angestellten konnten heute mit ansehen, wie der neue Ministerpräsident mit militärischen Ehren in sein Amt eingeführt wurde. In Italien beginnt politisch eine neue Ära.
Um die Krise zu bewältigen, war auch in Griechenland die politische Führung ausgewechselt worden. Heute gewann die Übergangsregierung von Ministerpräsident Papademos eine Vertrauensabstimmung im Parlament mit großer Mehrheit. Der frühere Vizepräsident der Europäischen Zentralbank muss ein hartes Sparprogramm durchsetzen, um die nächste Tranche der internationalen Kredite zu bekommen. Ohne sie droht Athen Mitte Dezember die Zahlungsunfähigkeit.
Selten war Ministern und Abgeordneten so klar, wie die Vertrauensabstimmung ausgehen würde. Die neue Regierung verfügt über 250 der insgesamt 300 Sitze im Parlament. Am Schluss waren es sogar 255 Ja-Stimmen. Betont sachlich und zurückhaltend zuvor der neue Regierungschef Papadimos. Die Finanzkrise werde wohl auch auf den Kern der Eurozone übergreifen, aber die Probleme seien zu überwinden, meint er, und an seine Landsleute gewandt: Streit hilft uns nicht weiter, wir brauchen eine große gemeinsame Anstrengung. Der Chef der Neodemokratia, Samaras, stellte sich hinter die Regierung, bekräftigte aber auch seine Weigerung, die Einhaltung aller Vereinbarungen per Unterschrift zu garantieren. Welche zusätzliche Bestätigung könnte verlangt werden, als dass wir für die Regierung stimmen? Am Vormittag hatten Gewerkschafter dem Gesundheitsministerium den Strom vorübergehend abgedreht. Eine Protestaktion gegen die Sparbeschlüsse. Weitere dürften folgen. Jetzt also kann Papadimos mit seinem Wettlauf gegen die Schuldenuhr loslegen. Übermorgen, am Freitag schon, will er dem Parlament den Haushaltsentwurf 2012 vorlegen. Mit dem Vertrauensvotum von heute ist ein solider Grundstein für seine Arbeit gelegt.
Die syrische Führung um Staatschef Assad ist international zunehmend isoliert. Das Land entsandte keinen Vertreter zum Treffen der Arabischen Liga in Rabat. Die Außenminister sprachen sich für einen besseren Schutz von Zivilisten aus. Zugleich erklärten sie, die Krise in Syrien müsse ohne ausländische Einmischung beendet werden. Am Wochenende hatte die Liga entschieden, Syrien von heute an auf unbestimmte Zeit auszuschließen.
Ein Vertreter von syrischer Seite kommt nicht zu dem arabisch-türkischen Treffen in Marokko. Diese Verweigerung des Dialogs wird von Teilnehmern vor Ort als eine Kampfansage gewertet. Mehrfach hat die Arabische Liga ein Ende der Gewalt in Syrien gefordert. Die syrische Regierung hat am 12. November Zugeständnisse gemacht, aber sich nicht daran gehalten. Dies wird die Syrer in der arabischen Welt isolieren. Die syrische Regierung sollte die Botschaft der Arabischen Liga ernst nehmen und die Gewalt gegen die eigenen Bürger beenden und Reformen für eine demokratische Regierung einleiten. Der internationale Druck auf die Syrer steigt. Gleichzeitig öffnet sich eine zweite Front im Innern des Landes. Diese desertierten Soldaten geben an, dass sie in der sogenannten Freien Armee gegen die syrischen Streitkräfte kämpfen. Offenbar ist es oppositionellen Kämpfern wie diesen gelungen, heute gleich mehrere Militärbasen der syrischen Armee zu attackieren. Mit koordinierten Aktionen bekommt der Aufstand gegen das Regime eine neue Qualität. Nun muss aber damit gerechnet werden, dass diese Angriffe mit noch größerer Härte von der syrischen Armee beantwortet werden. Die Propagandamaschine des Assad-Regimes versucht dagegen, den bewaffneten Aufstand als das Werk von kriminellen Banden zu diskreditieren. Zehntausende bekunden auf dieser Jubelfeier in der Küstenstadt Latakia ihre Treue zu Assad.
Das Auktionshaus Sotheby's hat in Genf den größten gelben Diamanten der Welt versteigert. Der Stein ging für umgerechnet 8 Millionen Euro an einen unbekannten Bieter. Durch den birnenförmigen Schliff wirkt die gelbe Farbe des Diamanten besonders intensiv. Er trägt den Namen Sundrop, Sonnentropfen, und ist etwa 110 Karat schwer.
Nach mehr als zwei Flugtagen hat eine russische Soyuz-Kapsel an die internationale Raumstation ISS angedockt. Sie brachte zwei russische Kosmonauten und einen US-Astronauten in die Raumstation in 350 Kilometern Höhe über der Erde. In den nächsten Monaten sind ein Außeneinsatz im All und verschiedene Experimente an Bord geplant. Mit den Neuankömmlingen hat die ISS für kurze Zeit wieder ihre Sollstärke von 6 Raumfahrern erreicht.
Hier nun die Lottozahlen. 8, 14, 26, 33, 47, 49. Zusatzzahl 15, Superzahl 4. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 9, 1, 4, 5, 3, 7, 9. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 6, 4, 1, 8, 4, 8. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 17. November.
In die westlichen Teile Deutschlands lenkt das Tief über dem Atlantik im Laufe des Tages morgen einige Wolkenfelder. Insgesamt bleibt es aber bei dem ruhigen Herbstwetter auch das Wochenende über. Von Nordrhein-Westfalen bis nach Franken sowie in Brandenburg ist es heute Nacht zunächst klar. Später gibt es dort, wie bereits in den übrigen Gebieten, mancherorts Nebel und stellenweise Reifglätte. Morgen tagsüber vielerorts sehr Nebel, im Westen sorgen später Wolken für trübes Wetter. Im höheren Bergland scheint die Sonne ungestört, im Flachland setzt sie sich am ehesten an den Nordrändern der Mittelgebirge durch. Der Wind weht meist schwach, vor allem an den Küsten zeitweise mäßig. Heute Nacht ist es im Norden und am Oberrhein mitunter frostfrei, sonst bis minus 7 Grad. Am Tag um die 0 Grad bei Dauernebel, am Niederrhein bis 11 Grad. Am Freitag ist es oft stark bewölkt oder neblig trüb, vereinzelt etwas Sprühregen, Richtung Alpen auch freundliche Momente. Am Samstag und Sonntag dann schon wieder ruhiges, trockenes Wetter.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr. Darin Behördenversagen und Verbotsdebatte, Fragen von Tom Buro an Bundesinnenminister Friedrich sowie Beziehungskrise, warum sich die Briten über die Deutschen ärgern.